fast jede Frau über 35 hat schon so diese leisen Gedanken, eigentlich müsste ich schon längst was für die Rente getan haben.
Das ist immer so ein bisschen so ein Trugschluss zu sagen, wir rechnen immer nur bis 67 und denken nicht weiter.
Aber gibt es denn so irgendein Alter, wo du sagst, da ist man eigentlich schon zu alt zum Investieren? Hallo Nathalie.
Hi Annabelle.
Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Manifestation. Heute wollen wir über ein Thema reden, was viele von unseren Hörerinnen bewegt. Vor allem die Leute, die nicht Anfang, Mitte 20 sind, sondern die Frauen unter euch, die vielleicht schon ein bisschen Leben gelebt haben und auch schon ein bisschen Karriere hinter sich haben und auf unsere Inhalte und auch das gesamte Thema Altersvorsorge, Absicherung gestoßen sind zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr schreibt uns ganz, ganz viele DMs zu dem Thema. Es wird auch immer wieder natürlich in den Beratungen angefragt, wann ist eigentlich der Punkt gekommen, an dem es zu spät ist, um mich um meine Altersvorsorge zu kümmern. Und dazu ist Nathalie heute hier, denn die ist Expertin für das Thema, wann es eigentlich zu spät ist, sich um die Altersvorsorge zu kümmern. Denn du hast ja auch ganz, ganz viele Insights aus den Beratungen, weil du da natürlich auch immer wieder Kundinnen hast, die halt eben nicht Anfang, Mitte 20 sind, sondern auch schon einfach ein paar Jährchen älter und kannst da sicherlich heute sehr viele gute Insights mit uns teilen.
Definitiv.
Wir haben uns eine Nachricht von den vielen Nachrichten, die ich gerade angesprochen habe, rausgepickt. Die möchte ich gerne einmal vorlesen für all unsere Hörerinnen, damit ihr immer wisst, so was könnte eine beispielhafte Geschichte sein für eine Frau, die halt eben nicht Anfang, Mitte 20 ist und sich gerne mit ihrer Rente auseinandersetzen möchte. Und die ist von Kati. Hallo ihr Lieben, ich höre euch jetzt seit ein paar Wochen und wollte mich einfach mal trauen zu schreiben. Ich bin Kati, 43 Jahre alt, 2 Kinder, arbeite in Teilzeit. Ich habe ehrlich gesagt lange verdrängt, dass ich fürs Alter so gut wie nichts habe, außer der gesetzlichen Rente und die wird ja nicht reichen. Jetzt, wo ich mich langsam damit beschäftige, habe ich vor allem ein Gefühl, dass ich einfach viel zu spät dran bin. Alle reden davon, dass man mit 20 anfangen soll. Ich bin über 40. Lohnt es sich für mich überhaupt noch oder kann ich es auch gleich lassen? Ich will eigentlich nur eine ehrliche Antwort. Bin ich schon raus? Nathalie, wenn du diesen Satz hörst, bin ich schon raus. Was löst der bei dir aus?
Es klingt so ein bisschen schon nach Aufgabe. Also als hätte man jetzt irgendwie schon verloren sozusagen. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich kann das total verstehen, dass man sagt, okay, wenn man immer Beiträge liest und hört, fang bitte so früh, es geht an, am besten mit Anfang 20, dass man dann immer denkt, okay, was kann ich jetzt vielleicht noch reißen? Aber also mit 43 ist da ja noch auf jeden Fall Zeit bis zur gesetzlichen Rente. Da kann man auf jeden Fall noch was reißen. Deswegen, würde ich sagen, um es jetzt hier ehrlich zu beantworten, du bist noch nicht raus. Wir können da auf jeden Fall noch was starten.
Sehr gut. Das vielleicht schon mal so als kleiner Teaser für die Folge. Wir wollen, bevor wir richtig thematisch reinstarten, natürlich noch einmal eine unserer Rubriken heute miteinander besprechen. Hier kommt Spill the Cash. Lass uns drüber sprechen. Eine super, super sinnvolle Ausgabe, die du in der letzten Woche getätigt hast und eine, wo du dich fragst, warum habe ich das Geld eigentlich ausgegeben? Hätte ich mir sparen können?
Ich hatte am Donnerstag mir Bettwäsche gekauft. Und zwar habe ich dann überlegt und war so bei einem Möbelhaus unseres Vertrauens. Okay, nehme ich die günstigere Bettwäsche oder die mit Leinenanteil? Und dann habe ich mich ganz erwachsen bewusst für die mit Leinenanteil entschieden, obwohl sie ein bisschen teurer war. Und eine richtig unnötige Ausgabe war, ich hatte eine Rechnung verbaselt und musste Mahngebühren zahlen. Das war dumm. Das war nicht dumm, aber war ärgerlich, weil ich habe es vercheckt. Es war nicht, ja.
Ich habe tatsächlich eine richtig unnötige Ausgabe, die mir sofort eingefallen ist. Ich habe ja schon erzählt, ich hatte ein kinderfreies Wochenende, also in unserem Vorgespräch habe ich das erzählt. Und ich habe gedacht, ich gehe mal zum Reformer Pilates und dann habe ich mich da angemeldet. Aber dann bin ich doch zu meiner Standard-Yoga-Class gegangen, weil das Reformer Pilates eine halbe Stunde früher angefangen hätte als die Standard-Yoga-Class. Und jetzt habe ich dafür halt so 10 Euro Reservierungsgebühren einfach in den Sand gesetzt und irgendwie nervt mich das, dass ich so ein faules Stück war, dass ich dann gedacht habe, nee, ich kann heute nicht aus meiner Komfortzone, aber ich war halt schon zu spät für die Stornierung. Naja,
schade.
10 Euro, schade.
Aber du warst beim Yoga.
Ich war 2 Stunden beim Yoga, also ich habe mich trotzdem bewegt, aber ich hätte natürlich von vornherein vielleicht mehr in mich horchen sollen. Ist das Wochenende, das richtige Wochenende für mich, aus meiner Komfortzone in eine sportliche Situation zu gehen? Und die Antwort wäre wahrscheinlich gewesen, eher nein. Und dann hätte ich wahrscheinlich direkt sagen können, ich gehe zum Yoga. Und das war toll und das hat mir gut getan, aber ein bisschen sad. Und eine gute Ausgabe. Ich habe diese Hose mir gestern gekauft und ich liebe sie.
Sieht auch schick aus.
Ja, die ist richtig bequem. Das ist so, die sieht, also fühlt sich an wie eine Jogger, aber ist es nicht. Und das finde ich gut. Okay, Nathalie, lass uns mal in das eigentliche Thema einsteigen. Ich habe es ja schon ein bisschen angeteased und du kennst das ja auch aus der Beratung. Fast jede Frau über 35 hat schon so diese leisen Gedanken, eigentlich müsste ich schon längst was für die Rente getan haben. Und ich denke, dass es grundsätzlich natürlich erstmal ein sehr valider Punkt ist, dass es sinnvoll ist, früh anzufangen. Aber was denkst du, woher kommt dann dieser Druck bei allen Frauen, die so über 35 sind?
Ich glaube, dass das Gefühl schon real ist zu sagen oder die Sorge zu haben, dass man zu spät dran sein könnte, weil es ist ja am Ende weniger Zeit, die man hat. Aber also auch wenn dieses Gefühl halt viele Frauen haben, ist es halt irgendwie auch der Fehler zu sagen, okay gut, ich lasse es jetzt einfach sein. Also in dem Moment, wo dich dieser Gedanke tangiert, muss man eigentlich ins Handeln kommen. Und da einfach zu sagen, okay, jetzt geht es schon etwas, also darum, dass man jetzt nicht noch weiter prokrastiniert vielleicht. Also ich bin selber Prokrastinatorin, ne? Also hier mit den Mahngebühren habe ich ja gerade auch schon gesagt. Aber in dem Moment einfach zu handeln und nicht irgendwie noch ein, zwei Jahre verstreichen zu lassen, weil das sind dann wertvolle Jahre, die hinten raus dann echt noch einen großen Effekt machen können.
Auf jeden Fall. Aber gibt es denn so irgendein Alter, wo du sagst, da ist man eigentlich schon zu alt zum Investieren? Also so ganz ehrlich, gibt es so einen Breaking Point?
Ich glaube, so wirklich kritisch wird es wirklich so ein paar Jahre vorm Renteneintritt, wenn man sagt, okay, da will man jetzt noch viel rausholen. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Erwartungshaltung an. Also wir werden jetzt nicht, wenn man mit Mitte, Ende 50, okay, hängt auch ein bisschen von den Sparraten ab, aber sagen wir mal, mit Mitte, Ende 50 jetzt in die Beratung kommt, werden wir jetzt keine großen Wunder bewirken und jetzt eine so sehr große Rentenlücke plötzlich schließen können. Aber was man machen kann, ist Schadensbegrenzung in dem Sinne, dass man sagt, okay, gut, wir poolen mal alles zusammen. Gibt es irgendwelche alten Verträge vielleicht oder so, die man sich nochmal angucken kann oder gibt es vielleicht ein Erbe oder solche Geschichten und dann kann man da nochmal ein bisschen schon die Lücke schon gut auch mit auffüllen und das ist halt nicht zu spät. Also am Ende, selbst wenn du am Ende ein bisschen mehr raus hast als vorher, ist es ja schon trotzdem ein gutes Ergebnis.
Das heißt, wenn ich jetzt möglichst viele Mittel noch zur Verfügung habe, auch wenn ich älter bin, dann kann ich deutlich mehr noch rausholen, als wenn ich quasi lange nichts gemacht habe, aber meine Budgetmöglichkeiten, noch was zu investieren, relativ gering sind. Also es ist nicht nur das Alter.
Genau, es ist nicht nur das Alter. Also wenn wir jetzt früh anfangen, dann können wir natürlich deutlich weniger investieren, um am Ende das Gleiche rauszubekommen, wie wenn man halt später startet. Dann reden wir von ganz anderen Sparraten. Also da darf man auch nicht vom Hocker fallen, wenn es dann wirklich heißt, habe ich auch schon in der Beratung gehabt, Nathalie, bitte ganz direkt, wie viel müsste ich investieren, um die Rentenlücke zu füllen? Und dann komme ich da manchmal mit Beträgen um die Ecke, wo man dann sagt, okay, krass. Auf der anderen Seite ist es ja so, je nachdem, wie die Lebenssituation ist, wenn vielleicht das Haus schon abbezahlt ist, oder die Kinder aus dem Haus sind, wenn Kinder da waren, dann hat man vielleicht nochmal eine andere Einkommenssituation und kann da auch nochmal ein bisschen mehr rausholen. Oder dann auch zu sagen, okay gut, ich möchte dieses Ziel weiter verfolgen, ich möchte fürs Alter nochmal stärker vorsorgen, dann budgetiere ich einfach ein bisschen mehr oder überlege, wo kann ich noch was einsparen. Also diese Fälle hat man auch, kann dann gegebenenfalls auch, je nachdem wie die Lebenssituation ist, auch die Partnerin, den Partner mit ins Boot holen, also weil das ist ja dann vielleicht ein Haushaltseinkommen, was man sich betrachten kann. Also da kann man doch schon noch einiges zusammenkratzen, sag ich mal.
Und warum denkst du, dass das besonders Frauen trifft? Also wir haben ja jetzt auch ein Beispiel gehabt von Kati, die hat ja schon so ein, zwei Sachen angeteasert, dieses Thema Teilzeit, Kinder zu Hause. Aber kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
Ja, also wenn man jetzt Teilzeit arbeitet, zahlt man einfach weniger auch in die Rentenkasse ein. Und es ist nun mal so, dass meistens die Frauen tatsächlich dann, wenn man sich für Kinder entscheidet, dann die Personen sind, die zu Hause bleiben. Und genau, das wird halt nicht aufgefangen. Weil hinten raus, also die Rentenbescheide von Frauen und Männern sind, also haben echt im Durchschnitt krass große Differenzen. Und da wird sich, oder genau, wird da auch wenig drüber gesprochen. Wie kann man das eigentlich auffangen? Wie kann man dann vielleicht auch fair vorsorgen? Und genau, das ist ja auch so ein Thema, da wurde vielleicht vor 20, 30 Jahren, wenn man jetzt mal weiterspinnt, so wenn man jetzt 40, 50 Jahre alt ist, nicht so wirklich drüber gesprochen. Jetzt mittlerweile findet das Thema mehr Anklang. Immer mehr Menschen, die sich zur Familiengründung entscheiden, nimm das mal mit, noch nicht alle, so, also es kommt eher gerade so, ne? Aber wir reden darüber ja auch im Podcast. Aber genau, da muss man jetzt nochmal schauen, wie man das vielleicht nochmal ein bisschen ausgleicht.
Was ich mich auch immer frage, also es ist ja so, dass im Durchschnitt zumindest Frauen eine höhere Lebenserwartung haben. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele nicht bedenken, ne? Also dass dann ja theoretisch auch im Zweifelsfall dann die Rente des Partners wegfällt und man dann natürlich eine Art von staatlicher Kompensation bekommt, aber ja nicht eine staatliche, also eine Kompensation, die das ausgleicht, was dann sozusagen durch den Partner und den Tod des Partners weggefallen ist, oder? Hast du da auch schon mal, also ist es auch ein Thema, was ihr besprecht gemeinsam in der Beratung?
Ja, also was öfter mit in den Topf geworfen wird, ist das Thema der Rente von dem Partner, von der Partnerin, dass man die mit in die Kalkulation mit reinnimmt, weil wenn das heißt, okay, gut, man weiß natürlich immer nie, wie sich die Beziehung weiterentwickelt. Ja. Ne? Aber jetzt ausgehend davon, dass man sagt, okay, man verbringt jetzt bis zu seinem Lebensende die Zeit zusammen, dann kann man das sehr gut dann dadurch auch ein bisschen abfangen. Aber jetzt konkret bei dem Thema Witwenrente, das ist jetzt ja etwas, also da... Ich muss kurz überlegen, einmal uns auf Cam. Ich überlege gerade, ob ich schon mal jemanden hatte mit einer Witwenrente. Ich glaube nicht. Also, dass man das mit in die Kalkulation reinnimmt oder sowas, das kann man nicht so betrachten.
Ja, weil, also ich meine, ich frage mich das deshalb, weil, also wenn ich so überlege, beispielsweise jetzt in meiner Familie, wenn da der männliche Part dann irgendwann verstirbt, dann weiß ich, also die Witwenrente kann gar nicht so groß sein, um diese fehlende Rente.
So meinst du das?
Das meine ich. Also, okay. Dass ja dann automatisch die Frau, die dann potenziell auch länger lebt, sich downleveln muss in ihren Lebenserhaltungskosten, in ihrem Lebensstandard, weil häufig dieses zweite Einkommen dann in einem hohen Alter wegfällt und das ja viele auch gar nicht bedenken, dass sie, die planen den Rest ihres Lebens, aber es kann ja durchaus sein, sage ich mal, der Mann wird 71 und stirbt und du bis 85, das sind ja einfach nochmal ganz entspannte 14 Jahre, die du dann ohne dieses zweite Einkommen lebst.
Ach so, meinst du das? Ich dachte gerade aus kalkulatorischer Sicht.
Sondern eher so dieses, das ist ja, also das ist ja die Realität. In vielen Fällen ist es ja so, dass du eben nicht innerhalb von 6 Monaten hintereinander verstirbst, sondern dass der eine Part deutlich früher wegbricht als der andere. Und natürlich können das 2-3 Jahre sein, aber es ist ja auch immer mal wieder der Fall, dass es wirklich 10, 15, 20 Jahre sind, die du dann eigentlich geplant hast, gemeinsam dich finanziell aufzustellen. Und dann kriegst du eine Witwenrente, die ja deutlich niedriger ist als das, was du bekommen hättest.
Ja.
Wenn du zu zweit gewesen wärst und natürlich hast du dann auch weniger Kosten, weil du ein Einzelpersonenhaushalt bist, aber das eine kannst du ja nicht gegen das andere aufwiegen. Ja,
vor allem, wenn die Fixkosten hoch sind, wenn man da jetzt irgendwie noch ein Eigentum hat oder so oder Wohnkosten, Mietkosten, das ist dann ja, ich sag mal, der größere Hebel, als wenn man sagt, okay, ich zahle jetzt 200 Euro weniger für Lebensmittel, weil eine Person nicht mehr da ist.
Ja, ne? Und wenn ich mir überlege, was jetzt mal beispielsweise meine Schwiegereltern zahlen für ihre Wohnung jetzt, die ist verhältnismäßig günstig, aber ich glaube jetzt nicht, dass die das alleine könnten. So.
Ja, das ist auch noch ein großes Thema. Das rechnet man ja gar nicht so rein, weil das kann man ja keiner beeinflussen, aber...
Nee, aber das könnte man zumindest in der Planung vorher berücksichtigen, theoretisch, ne, dass diese Option besteht. Was ich da aber trotzdem auch wichtig finde, ist dieses, also bei all der gemeinsamen Betrachtung, man glaube ich trotzdem mit einkalkulieren sollte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Teil seines Lebens ohne den Partner verbringt, im Optimalfall natürlich nicht so wahnsinnig viele Jahre, aber es ist ja dennoch möglich, dass das eine relativ große Zeitspanne ist, die man dann alleine verbringt. Und dass viele Frauen, glaube ich, wenn sie in einer glücklichen Ehe sind, wo man gut füreinander sorgt, nicht bedenken, dass das durchaus passieren kann, dass der Partner deutlich vor ihnen verstirbt. Und sie dann natürlich trotzdem in ein hohes Risiko kommen, in die Altersarmut zu rutschen, weil dann halt eben das Haupthaushaltseinkommen, gerade wenn man sich so aufgeteilt hat, dass man selbst sein Leben lang in Teilzeit gearbeitet hat, weniger Einkommen generiert hat, entsprechend wegfällt oder sehr, sehr stark reduziert nur noch in Form der Witwenrente bei einem ankommt und man dann entsprechend doch deutlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat, als man ursprünglich dachte. Und ich glaube, das sollte man zumindest bei jedem Vorsorgeplan immer im Hinterkopf behalten, dass das natürlich eine Option ist und dass man sich auch für diese Eventualität versucht abzusichern.
Ja, definitiv. Ich denke, da wäre auch direkt die Devise zu sagen, in dem Punkt, je mehr, desto besser, also was möglich ist auch. Ne? Also jetzt nicht zu sagen, man übernimmt sich komplett so, aber dass man jetzt nicht irgendwie guckt, okay, ich könnte jetzt zum Beispiel 500 investieren, ich investiere jetzt nur 300 aus dem Grund XY, weil alles wird ja klappen mit unseren gemeinsamen Renten. Also das ist jetzt unsere hypothetische Aussage, ne? Aber dass man sagt, okay, man investiert tendenziell so viel, wie man bereit ist zu investieren, um dann am Ende notfalls so eine Versorgungslücke durch zum Beispiel das Versterben eines Partners auch mit abzudecken, also oder abdecken zu können für den Fall. Und am Ende beschwert sich eigentlich keiner, wenn man sagt, ah, ich habe am Ende ein bisschen mehr Geld, als ich dachte. Okay, gut, dann schön. Aber dass man sozusagen das auch nochmal mit berücksichtigen kann. Ja.
Auf jeden Fall. Lass uns das mal ein bisschen konkreter machen. Wenn Zeit so ein wahnsinnig großer Hebel ist, worüber wir ja gerade schon mehrfach gesprochen haben, was heißt das denn dann konkret in einem Betrag, wenn ich jetzt später starte?
Ja, wir haben hier so ein paar kleine Rechnungen gemacht. Mhm. Also genau, wir haben so Beispielrechnungen mit 6% Rendite pro Jahr vor Steuern und Inflation mit drin. Heißt, genau, wir wollen insgesamt als Ziel 200.000 Euro mit 67 erreichen. Wie viel müsste ich da monatlich einzahlen? Also wenn ich mit 25 Jahren starte, habe ich noch 42 Jahre bis zum gesetzlichen Renteneintritt. Da reicht es, wenn ich 88 Euro im Monat investiere. So, wenn man dann mit 35 startet, haben wir noch 32 Jahre. Heißt, wir müssten dann 173 Euro pro Monat investieren. Mit 45, also einer Restdauer von 22 Jahren, wären es 366 Euro. Und wenn man mit 55 startet, heißt, man hat noch 12 Jahre, sind es schon 952. Also man merkt, der Zinseszinseffekt macht da schon seine Magie. So. Also man kann da wirklich mit kleineren, deutlich kleineren Beträgen starten, wenn man in jungen Jahren. Genau, deswegen hat man dann einfach, wie gesagt, schon höhere Sparraten, die man dann auch anvisiert. Und da darf man sich auch nicht erschrecken. Also das ist dann ja einfach notwendig, dann, weil man dann ein bisschen später startet oder mehrere Jahrzehnte später startet, um es jetzt direkt zu sagen.
Lass uns das Gleiche nochmal umkehren. Lass uns mal die gleiche Rate angucken und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Also wir gehen jetzt mal von einer Rate von 200 Euro im Monat aus. Was für einen Unterschied macht das dann konkret bis zum Renteneintrittsalter?
Also wenn man mit 25 startet, dann hat man bei 200 Euro monatlich 454.000 raus. Mit 35 232.000. Mit 45 109.000. Und mit 55 sind es dann leider nur noch 42.000. Und vielleicht auch dazu, wir haben hier auch wieder mit 6% Rendite pro Jahr gerechnet. Kommt einfach daher, dass wir eine konservative Annahme treffen. Also wir wollen jetzt nicht hier irgendwelche Wunschrenditen von über 10% für die Hochrechnung nutzen, sondern etwas, wo wir sagen, okay, gut, das ist auf jeden Fall realistisch und historisch betrachtet auch schon drin gewesen. Genau. Deswegen, wenn man das jetzt sich mal anguckt, jetzt diese ganzen Zahlen vergleicht, also da reden wir ja wirklich von dem Vielfachen eigentlich, wenn man früher startet als Ergebnis am Ende. Und da haben wir einfach so, und da kann man so grob sagen, so jedes Jahrzehnt verdoppelt das Ergebnis so roundabout.
Wir haben jetzt ja schon einige durchschnittliche Beispiele uns angeguckt. Lass uns mal direkt Katis Fall uns anschauen. Sie hat uns ja zu Beginn die Nachricht geschickt oder wir haben die Nachricht von ihr, die sie uns geschickt hat, vorgelesen. Was heißt das jetzt konkret für sie? Und was wäre, wenn sie zum Beispiel noch 5 Jahre wartet, bis sie anfängt zu investieren?
Also konkret, wenn wir jetzt für Kathi mal vorrechnen würden, wenn wir als Ziel 150.000 Euro anvisieren mit 67, das wäre in 24 Jahren, dann müsste sie 234 Euro pro Monat investieren. Also ist noch völlig im Rahmen eigentlich. Wenn sie jetzt noch warten würde bis 58, also 5 Jahre, würde sie ihren Anlagehorizont auf 19 Jahre reduzieren und müsste dann schon 354 Euro pro Monat fürs gleiche Ziel investieren. Heißt ungefähr 120 Euro mehr pro Monat, nur deswegen, weil sie wartet.
Verstehe.
Genau, und andersrum, wenn sie die gleiche Rate hätte, also sagen wir mal, sie hat jetzt ab 43 eine monatliche Investitionsrate von 300 Euro, dann käme sie bei 192.000 Euro raus mit 67. Und wenn sie diese gleichen 300 Euro ab 48 investieren würde, dann wären es nur noch 127.000. Also genau, 5 Jahre warten kostet Kathi bei der gleichen Rate rund 65.000 Euro im Endkapital. Und das ist dann halt der Preis der Zeit.
Dazu ist aber trotzdem auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir jetzt natürlich mit einer Beispielrechnung hier arbeiten. Also es ist nicht so, dass wir dass es eine Garantie gibt, dass wir wissen, wie sich die Inflation entwickelt, dass wir wissen, wie sich die Steuern entwickeln. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass jede Kundin andere Voraussetzungen mitbringt. Also das vielleicht nochmal, nicht, dass ihr uns auf die Zahlen festnagelt, sondern es sind halt Beispielrechnungen, die wir jetzt hier machen mit ungefähren Richtwerten, wo man landen könnte. Das vielleicht nochmal als kleiner Disclaimer an dieser Stelle.
Also vor, wir haben ja einfach irgendwelche Kennzahlen, wir müssen irgendwelche Hypothesen treffen für die Hochrechnung. Was wir hier auch gar nicht mit drin haben, ist, hat Kathi vielleicht eine alte Riester-Rente, die man mit reinbeziehen kann, irgendwelche betrieblichen Altersvorsorgen, irgendwelche bestehenden Altersvorsorgeverträge, die man sich mal anschauen kann, vielleicht irgendwo ein kleines ETF-Depot vielleicht schon. Also das sind ja auch Dinge, die muss man ja auch mit reinrechnen, also fürs Endergebnis.
Ja.
Das haben wir hier gar nicht aufgeführt, deswegen ist da so ein Check-up bei uns immer unfassbar wichtig.
Auf jeden Fall. Jetzt vielleicht nochmal zu dem Einwand oder vielleicht auch als Beispiel, weil ich auch das in meinem engeren Umfeld gerade mitbekommen habe, dass mir eine Verwandte von mir gesagt hat, sie hat das Gefühl, das lohnt sich für sie gar nicht mehr, weil diese Schwankungen an der Börse so extrem sind und sie jetzt Kapital, was sie jetzt sozusagen hat, ungern zum Beispiel in ETFs investieren möchte, weil sie Sorge hat, dass wenn sie das Geld dann braucht, es sozusagen weniger wert ist, als es jetzt ist, weil das ja eher ein langfristiges langfristiges Investmentziel ist und nicht so, also in ihrer Perspektive nicht so sinnvoll ist, jetzt wenn sie meinetwegen noch 10 Jahre hat, da rein zu investieren. Was sagst du dazu? Wie siehst du das?
Also zu sagen, es ist gar nicht mehr sinnvoll, da gehe ich nicht mit. Was man sich auf jeden Fall betrachtet, und da gibt es auch Faustregeln für, ist zu schauen, okay, wie lang ist dein Anlagehorizont und wie viel wird man dann in Aktien, zum Beispiel ETFs, investieren. Also, dass man sagt, die Aktienrate reduziert man dementsprechend. Das kann man über mehrere Arten machen. Also wir haben dann, wenn man jetzt aufs Gesamtvermögen, aufs Gesamtportfolio schaut, dann einmal die konservativen Bausteine und die, ich sag mal, renditeorientierten Bausteine. Und dieser konservative Baustein kann halt unterschiedlich aussehen. Also, dass man sagt, man hat dann vielleicht tendenziell mehr Rücklagen, die nicht schwanken, ne, auf dem Tagesgeldkonto zum Beispiel, um da einfach Vermögen zu sichern für den Fall, dass die Börse dann vor Renteneintritt dann nochmal irgendwelche krassen Schwingungen nach unten hat. Genau, oder dass man sagt, man packt Geld in Geldmarktfonds, in Anleihen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, so eine Investmentstrategie auch zusammenzusetzen, dass man das einfach auch ein bisschen ausbalancieren kann. Weil das ist dann schon wichtig, dass man nicht sagt, okay, wir gehen jetzt mit voller Power 100% in Aktieninvestment, was man dann tendenziell mit Anfang 20 sehr, sehr gut machen kann, weil da hast du halt ja wirklich noch 40 Jahre, bist du da, kann man immer noch schauen später, ob man irgendwas umschichtet und solche Sachen. Aber da guckt man sich das schon ein bisschen detaillierter an.
Das bedeutet also, eigentlich ist es am sinnvollsten, sich so aufzustellen, dass ich nicht so plane, dass all das Geld, was ich angelegt habe oder was mir zur Verfügung steht, zum Renteneintrittsalter direkt von mir gebraucht werden muss, sondern dass ich dann überlege, wie ich das vorhandene Kapital splitte, um dann auch in der Rente weiterhin Renditen zu erzielen.
Total. Also das ist immer so ein bisschen so ein Trugschluss zu sagen, wir rechnen immer nur bis 67 und denken nicht weiter, weil, also angenommen, du hast ein Durchschnittsalter oder reichst ein Durchschnittsalter von 85 Jahren, hast du fast noch 20 Jahre Anlagehorizont. Also man muss da ein bisschen nochmal weiter über den Tellerrand schauen und zu so sagen, gut, wir wollen ja auch gar nicht sagen, mit 67 zahlen wir all unser Vermögen jetzt aus und davon leben wir dann, sondern wir schöpfen uns immer nur das ab, was wir aktuell brauchen. Und wenn du dann halt eine konservative Anlage hast, die nicht schwankend ist, und eine renditeorientierte, und wir haben gute Börsenjahre, dann nimm doch das Geld aus der renditeorientierten raus zum Beispiel, schöpf es da ab, weil es gut läuft, und in Jahren, wo wir vielleicht dann einfach, wo die Marktsituation ein bisschen ungünstiger ist, kannst du dann ja auch wieder auf deine konservativen Anlagen zurückgreifen. Mhm. Also, dass man so the best of both worlds hat, um dann einfach abgesichert zu sein. Und dann kann das Geld auch noch mit 70, 75 weiterarbeiten. Also das ist fantastisch. Der Zinseszinseffekt hört nicht auf. Ja. Genau.
Die schönste Frage vielleicht zum Schluss, bevor wir zu den Key Learnings kommen aus dieser Folge. Wann ist das perfekte Alter, um anzufangen?
So früh es geht. Das ist keine konkrete Zahl. Nee, man sagt immer, es gibt so einen lustigen, also ich finde es immer ganz ulkig, man sagt immer, der beste Tag zum Starten wäre gestern gewesen und heute ist der zweitbeste Tag, so grundsätzlich gesprochen. Aber klar, je früher es geht, desto besser. Das heißt, mein Appell ist immer, man muss immer einfach mehr darüber sprechen, wenn man jüngere Geschwisterkinder hat oder Freundinnen und Freunde, Töchter, Söhne, einfach immer allen diesen Tipp mitgeben, weil genau, ich habe das jetzt auch bei meiner Schwester gesehen, mit 18 sofort gestartet mit dem ETF-Sparplan, also ihre Zukunft ist rosig sozusagen, ne? Aber das muss man erstmal wissen und nicht jeder hat den Zugang zu diesem Thema. Also klar, so früh es geht, aber es ist auch nicht zu spät.
Dann lass uns nochmal unsere 3 Learnings aus dieser Folge vielleicht zusammenfassen, damit jetzt unsere Hörerinnen zum Abschluss einmal nochmal so kurz und knackig haben, was wir besprochen haben.
Also sagen, der erste Punkt ist, dass es eigentlich nicht unbedingt immer ums Alter geht, sondern auch um die Art der Vorsorge. Also so schauen, okay, wie gesagt, gibt es irgendwelche doofen Verträge, die man vielleicht noch hat, mit denen man was noch machen kann? Kann man davon was in breit gestreute ETFs investieren, die Rendite machen? Das wäre so der erste Punkt. Dann wäre der zweite Punkt, dass man schon schaut, okay, je näher die Rente ist, desto eher muss man schauen, wie verteilt man das Geld, auch in konservative Anlagen beispielsweise. Und dann der dritte Punkt, dass jedes einzelne oder jedes zusätzliche Jahr mehr tausende Euro bringen kann. Also dann zu sagen, okay, wenn jetzt wirklich dieses Thema aufkommt, dann muss man es auch jetzt angehen, dann kann man daraus auch noch eine runde Sache machen.
Super. Genau. Danke dir, dass du so wahnsinnig viele tolle Einblicke in die Beratung geteilt hast und in die ganzen tollen Strategien, die ihr ausarbeitet für die unterschiedlichen Lebenssituationen, die in unsere Kundinnen stehen. Und wenn ihr jetzt euch wiedererkannt habt in unserer Folge und denkt, Mist, eigentlich sprechen die über mich, eigentlich sollte ich mich da ganz dringend mit auseinandersetzen, weil ich weiß das, ich muss mich um meine Rente kümmern, aber ich habe es bis jetzt nicht gemacht, dann klickt super, super gerne einfach auf den Link unten in unserer Bio und tragt euch ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann rufen unsere super, super tollen Beraterinnen euch an und gehen einmal alles mit euch durch und verschaffen sich mit euch gemeinsam einen guten Überblick über eure Finanzen und über all die Hebel, die ihr noch habt, um in der Rente dann einfach richtig gut dazustehen. Ja, Nathalie, danke dir.
Ja, danke dir.
Ciao, bis zum nächsten Mal bei Manifestation.